Dunkle Materie. Mit dem Start einer Weltraumrakete begrüße ich Sie und euch zu einer neuen Sendung der Bildungsredaktion in der sozialen Welt bei Radio Lora München. Ich bin Beate Stölzl. Dunkle Materie, was soll denn das sein? Um zu verstehen, wenden wir uns zuerst der hellen, der sichtbaren Materie zu. Sowas sind zum Beispiel wir. Wir bestehen, physikalisch gesehen, aus Atomen, vereinfacht gesagt Masseteilchen. Diese Masseteilchen sind zusätzlich auch schwer. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir versuchen, in die Luft zu springen. Oder uns auf die Waage stellen. Da fängt es schon an, etwas komplexer zu werden. Wenn wir zum Beispiel auf dem Mond auf die Waage steigen, sind wir deutlich leichter geworden. Allerdings hat sich unsere Masse, das heißt die Anzahl unserer Masseteilchen, nur unwesentlich verändert. Dieser Unterschied auf der Waage liegt an der Tatsache, dass sich Massen gegenseitig anziehen und die Größe der Anziehungskraft von der Größe der Masse abhängt. Die Masse des Mondes beträgt ungefähr ein Hundertstel der Masse der Erde. Also werden wir vom Mond deutlich weniger stark angezogen als von der Erde, sind auf dem Mond leichter, obwohl sich unsere Masse nicht oder kaum verändert hat. Also, Massen ziehen sich gegenseitig an. Diese Erkenntnis überfiel Newton schlagartig vor gut 300 Jahren, nachdem ihm unter einem Apfelbaum liegend einer der Früchte auf den Kopf fiel, der Geschichte nach. Und auf dieser Anziehungskraft, auch Gravitation genannt, beruht die Stabilität unseres Planetensystems. Der Mond bewegt sich auf einer Kreisbahn um die Erde, auf dieser Bahn gehalten durch die Anziehungskraft zwischen ihm und der Erde, sowie ein Stein, der an einer Schnur befestigt, sich im Kreis um unsere Hand bewegt. Wird die Schnur durchgeschnitten, fliegt der Stein davon. Würden wir die Erde abrupt aus unserem System entfernen, würde der Mond davonfliegen. Nach demselben Prinzip bewegen sich die Planeten unseres Sonnensystems um unseren Zentralstern, die Sonne. Um zur dunklen Materie zu gelangen, müssen wir noch weiter in den Weltraum vordringen. Wir winzigen Menschen mit unserem Sonnensystem sind Teil einer Galaxie, die Milchstraße heißt und vor ca. 13,6 Milliarden Jahren, das heißt kurz nach dem Urknall, entstanden ist. Durch diesen Urknall entstand unser gesamter Kosmos, unser Universum, mit Milliarden von Galaxien. Eine Galaxie ist grob gesagt ein Klumpen von Milliarden von Sternen mit ihren Planeten, zusammengehalten durch die Masseanziehungskräfte. Und dieses System kreist um seine Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch. Also nochmal zusammengefasst. Wir mit unserem Sonnensystem besitzen als Zentralstern die Sonne und die Planeten kreisen um diesen Zentralstern eben die Sonne, wie auf unserer Erde natürlich auch. Galaxien besitzen in ihrer Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch und die Sternsysteme kreisen um dieses schwarze Loch sowie die Planeten um die Sonne. Und jetzt kommt die dunkle Materie ins Spiel. Doch zuerst wieder zurück zu unserem Sonnensystem. Die äußeren Planeten, wie zum Beispiel Neptun, kreisen deutlich langsamer um die Sonne als wir auf der Erde. Das wusste schon Kepler, einer der Vorgänger Newtons. Also müssten auch die äußeren Sternsysteme deutlich langsamer um das Zentrum einer Galaxie, das Schwarze Loch, kreisen als die inneren. Das tun sie allerdings nicht. Um diese Abweichung von der Theorie begründen zu können, wurde die dunkle Materie erfunden. Genauer, in Galaxien, die um schwarze Löcher kreisen, gibt es für uns nicht sichtbare, eben dunkle Materie, die dafür sorgt, dass diese äußeren, zu schnell sich bewegenden Sternsysteme nicht aus der Galaxie wegfliegen. Experimentell nachgewiesen wurde die dunkle Materie bis jetzt noch nicht. Für Nicht-PhysikerInnen klingt das alles ein bisschen nach Hokuspokus. Allerdings gab es in der Geschichte der Physik schon öfters theoretische Vorhersagen, die erst im Nachhinein experimentell bestätigt wurden. Ein prominentes Beispiel ist das Neutrino, ein sehr leichtes, elektrisch-neutrales Teilchen, das von Wolfgang Pauli 1930 postuliert wurde, um den radioaktiven Beta-Zerfall zu erklären. Experimentell nachgewiesen wurde das Neutrino erst 1956. Und, auch nicht zu vergessen, unser gesamter technologischer Fortschritt, einschließlich des Smartphones, beruht auf dieser physikalischen Grundlagenforschung. Also, dunkle Materie wird benötigt, um Erscheinungen, Messungen im Weltall zu erklären. Wurde bis jetzt noch nicht experimentell nachgewiesen, aber PhysikerInnen auf der Erde versuchen, im Untergrundlaboren diese dunklen Masseteilchen, mal umgangssprachlich gesagt, zu erwischen.
Lora München sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, im Münchner Kabel auf 96,75, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast. Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92,4.
Dunkle Materie heißt das Thema dieser Sendung. Und Lektionen in dunkler Materie heißt Ursula Knolls erster Roman, über den die Autorin mit der Redakteurin Daniela Fürst sprach.
Ja, herzlich willkommen bei Literadio. Ich bin wieder mal eingeladen hier in der Küche bei Ursula Knoll. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Dein Erstlingsroman Lektionen in dunkler Materie, erschienen bei der Edition Atelier.
Ja, der Text ist ja ein Episodenroman. Es geht um fünf Frauen, die miteinander mehr oder weniger eng oder lose verbunden sind. Und jede dieser Frauen kommt in ihrem Leben an einen Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Ja, wo sie einfach ausbricht aus dem Pfad, den sie bis dahin gegangen ist. Ja, weil sie ausbrechen muss, weil sie es nicht mehr aushält, weil sie nicht mehr will. Mhm. Unterschiedlichste Gründe. Ja, das ist das, was diese fünf Frauen miteinander verbindet. In unserer Gesellschaft auch. Es gibt ganz viele Menschen, die drehen am Rad. Die sind wirklich nahe der Erschöpfung, getrieben von diesem Räderwerk. Und dieser Roman erzählt von diesen Figuren, die aber dann nicht umfallen, nicht ins Burnout gehen, nicht in die Depression, ja, sondern genau in die andere Richtung zu sagen, so, jetzt ist der Moment, jetzt stelle ich mich auf meine Füße, jetzt breche ich aus. Mit ungewissem Ausgang. Ja, aber es erzählt eben von diesem, ich lasse etwas los, den Pfad, auf dem ich unterwegs war, und ich springe einfach. Daraus kann etwas Gutes entstehen, das kann in eine Katastrophe münden, da kann einfach auch gar nichts passieren. Aber an diesem Moment stehen alle diese Figuren. Und das wäre dafür quasi dieses Bild dieser dunklen Materie. Das ist das, was so im Untergrund zusammenhält auch.
Also da gibt es etwas, was deine Protagonistinnen sozusagen aus deren gewohnter Umlaufbahn schmeißt.
Genau.
Ja. Und sie haben dann eben die Wahl zu sagen, kehre ich zurück und wechsle ich die Richtung, gehe ich auf Widerstand oder lasse ich mich einfach abtreiben in eine Richtung.
Und alle diese fünf Figuren gehen in den Widerstand. Mehr oder weniger geplant, mehr oder weniger gewollt. Eine Figur ist impulsiv, die zuckt einfach aus. Die andere bereitet das ganz minutiös vor, diesen Ausbruch. Das hat mich interessiert beim Schreiben. Ursprungsidee war eigentlich dieser heiße Sommer 2018 damals. Das war dieser Hitzesommer in Wien. Es hatte 40 Grad. Alle Menschen waren total rabiat. Und ich bin halt so mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und habe mir gedacht, eben, du spürst das in der Luft, oder? Alle sind so überhitzt. Das Ganze ist kocht. Und es ist so überdreht und überladen. Und es hat mich gewundert, dass da nicht wirklich was Größeres passiert. Also warum rasten da nicht alle aus? Warum ist es immer noch so verhältnismäßig ruhig und dann alle brav am Zahnrad gehen und in die Schule und Ferien machen und ins Schwimmbad und so. Ne? Das war so die Keimzelle. Dann habe ich Lust bekommen, einfach dieses Gedankenspiel weiterzuführen. Das kann die Literatur, das ist ja das Schöne. Ja. Das ist ein Experimentierfeld. Und dann habe ich mir so eine Form gewählt und erzähle eigentlich in der Architektur des Romans ganz streng, diese drei Momente im Leben von diesen Frauen. Also davor, was passiert davor, dann die Explosion und was passiert danach. Jede dieser Figuren hat diese drei Momente.
Du hast ja schon angedeutet, alle diese fünf Frauen sind mehr oder weniger eng miteinander verwoben. Wie hast du denn diese Figuren gefunden? Sind das Figuren, die schon länger in dir gearbeitet haben, etwas, das dich schon beschäftigt hat? Oder musstest du dir diese Zusammenhänge und die Figuren neu bauen?
Ich bin ja so eine leidenschaftliche Zeitungsleserin. Und am liebsten lese ich immer so den Chronikteil und Panorama, ja, wo diese die Mord- und Totschlaggeschichten kommen und halt Skurrilitäten. Genau. Und ich habe tatsächlich einfach eine schöne Sammlung. Ich sammle Geschichten, skurrile Geschichten und Figuren einfach für mich in einem kleinen Archiv. Ich hatte Lust, einen Episodenroman zu schreiben und der erlaubt, dass man natürlich eine Themenvielfalt einführen kann. Das ist schön. Ich musste mich nicht nur für ein Thema entscheiden. Und dann dachte ich mir, ich nehme mir einfach größere Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen und kann sie da reinpacken, in diesem Rahmen dann kleine Geschichten erzählen. Und dann habe ich auch in meinem Archiv nachgeschaut, was gibt es da für kleine Schätze. Und eine dieser Schätze war natürlich diese Astronautin, ja, ein gefundenes Fressen. Diese Astronautin als Vorlage, die gab es wirklich, das war eine US-amerikanische Astronautin auf der Internationalen Raumstation oben, die tatsächlich einen scheidungsrechtlichen Streit hatte mit ihrer Ex-Partnerin und die dann tatsächlich deren Konto gestalkt hat, vom Computer oben halt auf der Raumstation.
Ja. Verstehe.
Und das war dann halt unter Skurril, das ist der erste Kriminalfall im Weltraum, stand das in der Zeitung. Und ich dachte, das ist einfach total fantastisch, über diese Figur nachzudenken dann. Wie geht's der da oben? Die sitzt 400 Kilometer von der Erde entfernt und hat irgendwie nichts Besseres zu tun, als ihre Freundin da auszuspionieren, ihre Ex-Freundin. So, oder? Ist großartig. Was bringt diese arme Frau in diesen Moment hinein und was tut die dann mit dieser Fülle an Emotionen eigentlich, wenn die gleichzeitig eingesperrt ist?
Genauso isoliert.
In einer kleinen Plastikkapsel im Kosmos, wo man genau nichts damit tun kann.
Und die anderen vier Frauen, für was stehen die so exemplarisch?
Dann gibt's eine Sachbearbeiterin im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Da geht's um diesen ganzen Komplex Migrationsfragen. Da hat mich interessiert, sie ist so eine kleine Sachbearbeiterin, die einfach Entscheidungen ausführen muss, ja, und diesen ganzen bürokratischen Akt jeden Tag bewältigen. Und da war das Interessante der Figur, wie geht's dieser Frau, die jeden Tag dahin geht und eigentlich total gelangweilt ist von dieser Büroarbeit, von dieser ständigen, repetitiven Büroarbeit, dass sie über Lebensläufe entscheidet eigentlich von Menschen.
Genau. Ja.
Also diese Macht zugewiesen bekommen hat, gleichzeitig aber auch nicht, weil sie einfach ein bestimmtes Soll erfüllen muss und total zermürbt ist. Vorlage war tatsächlich auch, das war 2018, ist das Sommerloch-Nachrichten durch die Medien gegangen, da so Protokollauszüge tatsächlich aus dem Bundesamt für Fremden- und Asylwesen. Das war so ein kleiner Skandal damals, weil diese Protokolle in ihrem Wortlaut aufgezeigt haben, wie gehen die Leute mit den Asylsuchenden um, mit den Antragstellerinnen.
Also diese Verband zwischen diesen Biografien, diesem Leid, das ihnen da offensichtlich, das ihnen tagtäglich stündchenweise irgendwie serviert wird und sich wiederholt, ja auch bis zu einem gewissen Grad, und dem, dass sie eben, wie du sagst, Vorgaben haben und auch so Vorgaben in Richtung, bei Schema F muss man so vorgehen, bei der Situation muss man das Schema anwenden.
Genau, und wir wollen natürlich eine niedrige Positivquote. Das heißt, ihr müsst euch einfach anstrengen, dass ihr das negativ soll erfüllt, ja, wie auch immer ihr dahin kommt. Das war das Interessante an der Figur, dass die eigentlich zermürbt ist. Ja, auch wie du sagst, das ist ja auch nicht angenehm, jeden Tag diesen sich auseinandersetzen zu müssen mit den Geschichten, die da kommen. Ne? Aber sie ist schon total abgestumpft. Und eigentlich eben, sie ist bei ihrer Katze. Wie es der Katze geht, ist eigentlich das Relevante.
Genau. Ja. Man muss ja ehrlich sagen, die Figur ist einem im ersten Moment auch sowas von unsympathisch natürlich. Ja.
Das war auch tatsächlich der Reiz am Schreiben, mit Figuren zu arbeiten, die ich mehr oder weniger mag. So, ja, die mir selbst mehr oder weniger nah sind.
Jetzt haben wir die Astronautin, wir haben die Sachbearbeiterin bei Asylanträgen, es gibt noch drei Frauen, die uns begleiten.
Genau, dann gibt's die Ex-Frau von der Astronautin, sie ist Zimmermädchen und alleinerziehend. Und diese Geschichte ist die einzige, die nicht aus ihrer Sicht erzählt wird, sondern aus der Sicht des Kindes von Linus.
Mhm. Ja. Der ungefähr so 4, 5 Jahre alt ist.
Genau, so letztes Kindergartenjahr. Mhm. Da war einfach spannend, diese Geschichte eben aus einer Kinderperspektive zu erzählen, weil es eben auch um diese beiden Mütter geht, die Astronautin oben und die Heide, die quasi auf der Erde ist. Und die wird halt aufgerieben durch eben alleinerziehend sein, in einem Job arbeiten, der unglaublich stressig ist, als Zimmermädchen in der Tourismusbranche, wo man auch nichts verdient. Alleingelassen dann, ja, weil die andere ja Astronautin ist. Und die an irgendeinem Moment beschließt so, sie holt den Linus vom Kindergarten ab und sie bleibt da jetzt einfach. Ja. Sie geht da jetzt einfach nicht mehr nach Hause.
Sie kommt sowieso immer zu spät zum Abholen.
Genau, richtig. Mhm. Ja. Sie fängt an, diesen Kindergarten zu besetzen. Ja. Das ist einfach der Punkt, wo sie sagt, ich kann nicht mehr, ich renne den ganzen Tag, ich renne vom vom Autobus in die Arbeit und dann zurück zum Kindergarten. Ich komme überall spät. Ja, überall ist es einfach nie genug. Und das ist jetzt der Moment, wo ich sage, so, es geht nicht mehr.
Und sie fährt den Känguru-Tod.
Genau.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Fundstück aus der Chronik, aus der
Zeitung. Ja, tatsächlich. Das ist in Oberösterreich passiert. Ja. Das hat ihre Situation zugespitzt, genau. Ja, weil dann war das Auto hin und ab dem Moment, wo das Auto hin ist, ist irgendwie kracht dieses ganze prekäre Modell eigentlich zusammen.
Und die Kindergärtnerin quasi, die wir auf diesem Wege auch schon kennenlernen, ist auch eine Protagonistin, die wir dann ein Stück weit begleiten.
Die wird dann die Affäre von der Sachbearbeiterin. Das gibt eine Aktivistin, genau, die ist da in der Aktivistin in der Lebensmittelindustrie und engagiert sich eben gegen die Sklavenarbeit in Südeuropa im Gemüseanbau. Ja. Sie ist da eigentlich sehr erfolgreich, sie lanciert da so eine Kampagne mit einer großen österreichischen Supermarktkette. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte in dem Roman, der erste Teil, bis zu dem Moment, wo sie erfährt, dass ihr Gründerkollege von dieser NGO zu Tode gekommen ist bei einer von seinen Expeditionen unten auf diesen Plantagen in Apulien unten. Ja, die geheime, unglückliche Langzeitliebe. Genau. Und das ist da der Moment, wo bei ihr einfach alle Stricke reißen. Und eine gibt's noch. Die Schwester von der Astronautin.
Stimmt, die vergaßen wir fast. Ja, genau.
Die Schwester.
Die ja fast am spannendsten ist.
Meiner Meinung nach. Ja, die ist da. Die ist Brotberuf Polizistin. Und die erste unserer Polizistin hat aber ein geheimes Hobby, die ist nämlich Finanzbrokerin und hat ein Vermögen geerbt, Familienerbe, und beschlossen, mit diesem Vermögen tatsächlich einfach zu spekulieren. Aber so zu spekulieren, dass sie einfach Negativwetten immer eingeht, um so Heuschreckenunternehmen, so ganz große, in den Bankrott zu treiben. Ja. Das war natürlich diese Geschichte von Wirecard-Skandal. Auch für diese Figur gibt es tatsächlich eine US-amerikanische Aktivistin als Vorbild, die genau das betreibt.
Vielleicht stellst du uns jetzt eine dieser Personen, und zwar Katalin, die Astronautin, im Text selber vor. Du lässt sie sprechen, vor allem auch, weil die Passage, die wir ausgewählt haben, auch das Thema der dunklen Materie auch nochmal auf den Punkt bringt.
Also wir steigen ein auf der Internationalen Raumstation und dort treffen wir Katalin, die Astronautin, die sich gerade abmüht mit dem Simon. Der Simon ist eine künstliche Intelligenz und zuständig auf der Internationalen Raumstation eigentlich für alles Soziale, für das psychische Wohlergehen der Astronautinnen und Astronauten und fürs Protokoll. Der überwacht alle Vorgänge, wie das halt so eine freundliche KI macht. Ne? Sie ist sehr sozial, freundlich, aber auch kontrollierend.
Natürlich. Korrekt.
Ja. Mhm. Simon schwebt aufgeregt in die Kuppula. Er blinkt hysterisch, sein ganzes Gehäuse scheint zu vibrieren. »Was ist passiert?«, fragt er. »Ich habe einen Alarm registriert.« Katalin zuckt mit den Achseln. »Der Pappbecher hat sich losgelöst, jetzt steckt er da an der Wand. Schwerelosigkeit ist Mist.« Geschmeidig wie eine Katze taucht sie an die gegenüberliegende Wand, löst den Pappbecher aus den beiden Halterungen heraus, zerdrückt ihn in ihrer Hand, schwebt zum Mistkübel und versenkt ihn. »Wie kann sich der Pappbecher lösen und woraus hat er sich gelöst?« Simon lässt nicht locker. Die kleine Kunststoffkugel aus dem 3D-Drucker mit dem freundlichen Kindergesicht sieht Katalin fragend an. »Ich weiß es nicht«, antwortet sie. Er kam in Augenhöhe auf mich zugerast. Simon scheint angestrengt zu rechnen. Sein Blick ist abwesend. Sogar das lässt sich bei künstlicher Intelligenz schon simulieren. Alle Achtung. Katalin ist ihr neuer Kollege nicht geheuer. 3 Tage zuvor sind sie vom Columbus-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen angewiesen worden, den kleinen Kerl aus seiner Box zu holen und in Betrieb zu nehmen. Die Bedienungsanleitung ist überraschend kurz gewesen. Ein schmales Heft mit einer bebilderten Anleitung. Katalin ist sich vorgekommen wie beim Möbelaufstellen zu Hause. Einfache Schwarz-Weiß-Grafiken mit 5 Handgriffen war Simon zusammengesteckt. Er war überaus benutzerinnenfreundlich, das musste man dem Bodenteam lassen. Katalin deutet mit dem Kopf in Richtung eines der Fenster der Kuppula. »Dunkle Materie«, sagt sie und schaut Simon an. Man muss ihm wie jedem Kind eine Aufgabe geben, mit der er sich beschäftigen kann, damit er sie die nächsten Stunden in Ruhe lässt und nicht an ihrem Bein hängt. Dunkle Materie ist für alles der Grund. Ein Zeug, von dem man nur weiß, dass es Schwerkraft ausübt, dass es 4-mal so viel davon gibt wie von sichtbarer Materie und dass es durch seine Gravitation wie ein Kitt die Strukturen im Universum zusammenhält. »Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragt Richard. »Du wirkst so...« Er scheint den richtigen Ausdruck zu suchen. »Abwesend? Ich habe jetzt keine Zeit«, sagt Easton, stellt die Vase mit den Blumen auf den Tisch. Was machst du? Fragt Richard. Er scheint sich nicht sehr leicht abwimmeln zu lassen. Esther deutet auf den Laptop. Erledigungen. Magst du vielleicht einen Kaffee mit mir trinken? Nein. Die Kurse warten nicht auf sie, das Kontrollzentrum auch nicht. Die können jeden Moment anrufen. Esther will die Sache mit Katalin nicht mit Richard teilen. So persönliche Dinge hält sie sonst auch vor ihm zurück. Sie wird jetzt nicht anfangen, ihn in ihr Leben hineinzulassen, nur weil er plötzlich unangekündigt mit einem Strauß Blumen auf der Matte steht. Ein anderes Mal gerne, antwortet Esther. Ich dachte, du freust dich über einen Überraschungsbesuch, sagt Richard. Überraschungen. Wenn Esther etwas im Leben zuwider ist, dann Überraschungen. Es gibt überhaupt nichts, was sie mehr verabscheut als den Kontrollverlust und die erzwungene Planänderung, die Überraschungen mit sich bringen und dass man sich auch noch darüber freuen muss, die andere Person für ihren tollen Einfall loben, alles liegen und stehen lassen, sich spontan auf die neue Situation ausrichten, ohne irgendetwas mitentscheiden zu können, ja ohne überhaupt gefragt worden zu sein. Ja, antwortet Esther, aber leider ist es gerade sehr ungünstig. Vielleicht magst du deine Dinge erledigen und ich setze mich einfach an den Küchentisch, lese ein bisschen Zeitung. Ich habe heute nichts mehr vor. Vielleicht magst du später mit mir Abendessen gehen. Stellt er sich vor, dass sie den ganzen Nachmittag und Abend nichts anderes zu tun hat, als hier mit ihm zu sitzen? Dass sie sich noch keine Gedanken gemacht hat, wie sie ihre freie Zeit verbringen möchte? Dass sie so einfach mir nichts, dir nichts, alle Pläne verwirft und sich von ihm in Beschlag nehmen lässt, nur weil er heute nichts vorhat? Nein, antwortet Esther. Auf keinen Fall soll er sich da an den Küchentisch setzen, dann kriegt sie ihn nicht wieder los. Wie gesagt, ein anderes Mal gerne, aber jetzt habe ich keine Zeit. Ihr Telefon läutet schrill. Esther blickt sich um. Sie schiebt Richard sanft zur Seite, um zum Küchenregal hinzugelangen, auf dem sie das Telefon abgelegt hat. Sie deutet Richard entschuldigend zu, sie werde den Anruf annehmen. Richard nickt verständnisvoll und setzt sich auf den Küchensessel, noch bevor Esther ihm den Weg zur Tür deuten kann. Fein, dann soll er halt hier sitzen. Esther Sabo, sagt Esther ins Telefon und lässt die höflichen Begrüßungsfloskeln an sich vorbeiziehen. Ja genau, ich habe sie vorhin angerufen, kann ich bitte mit meiner Schwester sprechen? Nach einem kurzen Schweigen, in dem in der anderen Leitung ein undeutliches Getuschel und Papierrascheln vernehmbar ist, antwortet die Frau freundlich. Wir hoffen, dass wir in ein paar Stunden soweit sind, eine externe Leitung aufzubauen, über die sie dann ihre Schwester erreichen. Im Moment arbeiten wir fieberhaft an den Reparaturen. Es gibt, wenn auch eingeschränkt, Kontakt. Ich bitte Sie aber noch ein wenig Geduld zu haben, ich weiß, dass wir viel von Ihnen verlangen. Warum sagt sie das? Ist es so schlimm? Was ist passiert? Fragt Esther. Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Geht es meiner Schwester gut? Unserem Kenntnisstand entsprechend ja. Ist sie in Gefahr? Auch dazu kann ich Ihnen keine genauen Angaben machen. Also ja oder nein? Wie gesagt, es ist zu früh, darüber Auskunft zu geben. Zu früh? Wie viele Stunden oder Tage brauchen die denn noch, um die Situation realistisch einzuschätzen und eine ordentliche Aussage darüber zu tätigen, ob eine Gefahr vorliegt oder nicht? Wie schwer kann das sein, da sie doch die Parameter kennen, die in 400 Kilometern Höhe schlagend werden und dadurch alle fieberhaft an einer Antwort arbeiten, wie ihr diese Frau jetzt schon zum zweiten Mal versichert hat? Können Sie mir sonst etwas mitteilen? Was meinen Sie? Nun gut, die Frage war ja auch sehr schwammig formuliert. Da diese Frau schon keine Ja-Nein-Fragen beantworten kann, ist sie mit einer offenen Frage natürlich restlos überfordert. Kommt meine Schwester zurück? Stille.
Im Grunde möchten ja alle diese Frauen eigentlich nur ihre eigene Lebenswelt, ihre eigene Lebensrealität verbessern. Sie wollen so nicht mehr weitermachen, wie es bis zu diesem Punkt eigentlich ist. Im Grunde ein sehr nachvollziehbares Ansinnen. Aber manchmal sind doch die Mittel zum Zweck schon etwas fragwürdig, oder? Da verschwimmt immer so die Grenze zwischen Opfer-Täter oder zwischen gutes Tun oder sinnvolles Tun und jemand anderen aber damit schaden.
Ich bin schon echt müde von diesen Katastrophenerzählungen und von diesen dystopischen Ansätzen. Ja. Ich kann und mag das auch einfach nicht mehr hören. Ich finde das total lähmend. Wir haben wirklich einen Haufen Probleme auf der Welt im Moment. Ich favorisiere wirklich diese Ansätze, die sagen, okay, Leute, es schaut nicht besonders gut aus, aber wir nehmen das als Anlass, den Bopsch hochzukriegen und etwas zu tun. Das war für mich auch das Thema dann von dem Roman. Eben alle diese Frauen kommen auf ihrem bisherigen Pfad an so einen Endpunkt. Es geht wirklich um einen Neuanfang. Ich wollte es aber nicht moralisierend erzählen. Das sind keine nur lauter gute Figuren, die dann elternhaft die Welt zu einem besseren führen. Sondern das Reizvolle daran war eben genau das. Es sind einfach Figuren, die an den Punkt kommen, wo sie etwas verändern wollen, das dann machen. Aber es ist einfach unklar, wie die Geschichte ausgeht, ob die Mittel angemessen sind. Es sind nicht nur sympathische Figuren, so wie die Sachbearbeiterin oder auch diese Astronautin. Das war das Reizvolle daran, eben nicht in diesen Schablonen zu arbeiten. Und die ist gut oder schlecht oder ihre Sache ist gut oder schlecht oder das Mittel ist angemessen oder nicht, sondern eben in dieser Grauzone zu arbeiten.
In der Buchbeschreibung des Verlages steht unter anderem auch drin, dass du die Geschlechterverhältnisse ebenso aufs Tableau bringst. Das finde ich zum Beispiel jetzt weniger als brisantes Thema oder als Thema, das mir da entgegengekommen ist, sondern es geht schlichtweg einfach wirklich um das menschliche Dasein im Kleinen, um deinen eigenen Mikrokosmos, der einfach eben nicht abgeschlossen ist, sondern immer wieder von anderen Dingen abhängt.
Das ist das Reizvolle daran. Also die Geschlechterverhältnisse, ja, es sind einfach 5 als weiblich konnotierte Frauen. Aber das ist kein Thema, das explizit gemacht wird. Interessanter finde ich auch, diese Figuren sind verbunden. Also es geht immer um die Beziehung und die Relation. Das hat Spaß gemacht, das so zu schreiben. Da über diese Form auch zu denken, okay, wenn die eine jetzt das macht, dann hat das Auswirkungen in der anderen Geschichte, in der oder der Form. Mal größer, mal kleiner. Auch diese Figuren sind nicht alle gleich. Die eine möchte nur was für sich machen und ihr Leben verbessern. Die andere hat den Anspruch, die Lebensmittelindustrie zu revolutionieren, die Landwirtschaft. Also die will was Größeres. Die Finanzbrokerin will gleich überhaupt das ganze Finanzsystem crashen und damit diesen Finanzkapitalismus einfach stören. Also sie sind in ihren Ambitionen, in dem, was sie machen, ist das unterschiedlich gewichtet.
Es ist ja so, im Text webst du auch zwischen den Teilen immer wieder aktuelle Themen ein. Also die wirklich darauf hinweisen, wie wir Menschen nämlich mit unserem Planeten umgehen und wie knapp es ist. Also du nennst unter anderem auch die Weltuntergangsuhr, die zwar eigentlich auf die atomare Zerstörung hinweist, aber durchaus auch analog zur ganzen Umweltzerstörung gesehen werden kann. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, als würde sich mit dem zunehmenden Lesen so die Todesspirale drehen und würde sich immer stärker zuspitzen und auch immer schneller zum Endpunkt hin bewegen. Also es hatte für mich schon etwas in Richtung Weltuntergangsstimmung. Aber Dystopie ist es ja keiner.
Das liegt ja auch genau dann an der Form. Ich fokussiere mich jetzt nicht auf ein Thema, sondern es ist ja dieses, was auch einfach unsere Gegenwart so kennzeichnet, oder? Es ist dieses ständige zu viel von allem und die ständige Gleichzeitigkeit, oder? Wir haben die ökologische Krise, dann haben wir neue Bürgerkriege, Krisen, eine atomare Bedrohung, die wieder wirklich relevant ist.
Aber wenn du sagst, du bist es überdrüssig, diese Katastrophen permanent zu lesen oder zu sehen oder zu hören oder mitzukriegen, was wäre die Antwort darauf? Es nicht mehr die Augen zuzumachen, wegzusehen?
Nein, für mich war das ein Versuch zum Beispiel, ja. Also dieses Experiment eben zu wagen, diese Figuren machen alle was damit. Das ist mal der erste Schritt zu tun. Genau, nicht wegzusehen und nicht zu sagen, ich lasse den Bleistift gleich hier an dieser Stelle fallen, weil es ist eh zu groß, ich kann eh nichts tun. Ja? Also raus aus der Lähmung zu kommen. Ich habe das Gefühl, die Lähmung ist wirklich ein Problem, das wir angehen müssen. Alle diese Figuren machen auch nur kleine Sachen in ihrem Leben, was halt das Naheliegende ist in ihrem Feld. Und manche von ihnen scheitern, manche gewinnen. Die Enden sind ja vielfältig. Aber für mich war der interessante Punkt wirklich zu erzählen, sie verlassen den Pfad.
Ich habe jetzt gesagt, okay, du wirbst irgendwie diese negativen Geschichten ein, aber du wirbst auch das andere ein. Es kommt auch Liebe vor, es kommt Trost vor, es kommt Solidarität vor, all das, worauf es letztlich womöglich auch ankommt. Ja?
Ich habe das sehr, sehr genossen beim Schreiben. Das ist mein erster Roman, ich komme eigentlich vom Theater. Theaterstücke funktionieren dann auch mal anders.
Ja. Hast du denn eigentlich schon Pläne für etwas Neues, jetzt wo du quasi Blut geleckt hast, in Richtung Romane schreiben?
Ja.
Im Vergleich zum Theater?
Ja, ich habe schon die Idee für den nächsten. Also nur von der Form her würde ich gerne dabei bleiben. Also dieses Episodenhaft, das finde ich ein total spannendes Moment zu erzählen. Also jetzt auch im Schreibprozess selber. Tatsächlich habe ich hier von vorne bis hinten geschrieben. Chronologisch. Quasi so, wie das im Buch auch vorkommt. Mhm. Also die Basis war wirklich, dass ich mir dieses strenge Korsett gegeben habe von pro Figur ist es dieser Dreischritt. Davor, Explosion, danach. Das hat total geholfen. Und ich arbeite einfach ganz oft so, wer ist die Figur, was passiert mit ihr, was macht sie, wie entscheidet sie sich. Das sind alles Prozesse, die denke ich mir aus, wenn ich den Geschirrspüler einräume, wenn ich meinen Sohn zum Kindergarten bringe, weiß ich nicht, das Fahrrad putze, diese Sachen. Und dann setze ich mich hin und dann fange ich an zu schreiben. Aber wie dann jetzt diese Feinheiten, wie diese Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren wirklich sind, ja, ich habe einfach nur bestimmt, okay, die zwei sind Schwestern, die hatten eine Beziehung, das ist eine Affäre. Die Feinheiten waren dann das Überraschende beim Schreiben. Und eben was ich total schön fand, dieses episodenhafte Erzählen, was es ermöglicht ist, dass man Figuren aus einer anderen Perspektive beleuchten kann. Weil dann plötzlich eben in einer anderen Episode diese Figur wieder auftaucht oder über diese Figur erzählt wird oder eine Konsequenz aus einer Handlung von der einen Figur plötzlich schlagend wird, ja, ohne dass die Figur das weiß, weil sie in einer anderen Episode ist. Das erzeugt diese Grauschattierungen auch.
Eine Frage, die jetzt nicht mit dem Roman zu tun hat, interessiert mich jetzt noch. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, du hast doch einen Verein mitgegründet oder gegründet, den Wiener Breitengrad. Ein Verein für
glitzernde Kulturarbeit.
Genau. Ja. Genau. Was ist das mit dem Glitzern?
Ja. Auch das wieder. Es ist ein Verein, den ich mit meiner Schwester betreibe.
Yeah. Ja,
das ist so ein Projekt, das ist so eine Überschneidung von Literatur und Gaming. Soll das werden im Endeffekt. Ja, so eine Rätselrallye. Wir arbeiten daran. Ja. Auch wieder. Ich bin mit meiner Schwester gesessen und auch wieder aus diesem Impuls heraus. Es war November oder Dezember. Alles grau. Wien in seinem schönsten Grau, oder? Und das war auch so. Es ist so ähnlich von dieser Grundhaltung. Ich finde Sachen, die, was Glitzerndes stärken, Optimismus stärken, die eben die Stärken stärken. So, ja. Das ist das, was mich interessiert. Das ist in meinem Schreiben oder in meiner anderen Arbeit, darauf zu schauen und die Energie eher dahin zu richten. Ich freue mich auch, ich habe heute mal wieder eine E-Mail-Post zum Beispiel von Futur 2 von diesem Magazin, so eine Flaschenpost. Das lese ich wirklich gerne. Das ist wirklich total erfrischend, neben Krieg in der Ukraine sowas zu lesen, ja, um auch wieder das auszugleichen und zu sagen, ja, ich möchte nicht in diesen Negativblick verfallen.
Ja, vielen Dank, Ursula Knoll. Lektionen in dunkler Materie, so dein aktueller Roman, dein erster Roman, den du geschrieben hast. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder und können vielleicht nochmal drüber reden.
Gerne.
Erschienen ist das Buch in der Edition Atelier und eins muss ich noch sagen, der letzte Satz, wirklich der allerletzte Satz, ist wunderschön. Den verraten wir natürlich jetzt nicht.
Ah, schön, das freut mich. Also durchhalten bis zur Seite genau. 230.
Genau. Und nicht spoilern.
Dunkle Materie. Klebestoff zwischen Menschen, um eine Geschichte zusammenzuhalten. Eine Geschichte, die auch immer die Überforderung der handelnden Frauen in den Fokus nimmt. Diese in Echtzeit auf uns einprasselnden News nicht nur einzuordnen, sondern auch darauf reagieren zu müssen. Gleichzeitig aber auch unsere eigene soziale Umgebung eingebettet in dieses globale Geschehen zu gestalten. Zur Verfügung gestellt wurde dieses leicht gekürzte Interview von Literadio. Literatur zum Zuhören und Nachhören. Im Netz zu finden unter literadio.org.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. www.lora924.de oder 089 480 2851. Freiheit hat ihren Preis.
Wir kommen zum letzten Teil der Sendung. Rätselhafte, dunkle Materie wechseln von der Literatur zur Musik. Sofia Gubadulina heißt die russische Komponistin, die 1991 während des Zerfalls der Sowjetunion ihren Wohnsitz in den Westen, in die Nähe von Hamburg, verlegte. Da war sie schon 60 Jahre alt. Sie ist inzwischen über 90 und immer noch kompositorisch aktiv. Von ihr hören wir jetzt Triple Concerto für Symphonieorchester und drei Soloinstrumente. Violine, Cello und die russische Variante des Akkordeons, den Bajan, der diesem Werk seine ganz eigene Klangfarbe verleiht. Komponiert wurde es 2016.
Thank you. Thank you.
Sendung ist schon zu Ende. Der Sound der startenden Rakete wurde von der NASA zur Verfügung gestellt. Und mit diesem Hinweis verabschiede ich mich für heute. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am 11. Mai, dann von 16 bis 17 Uhr, mit einer Musiksendung voll mit feministischem Rap.